Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 27.08.2012 zum Thema Asyl als Warteraum. Zu Gast sind Susanne Scholl, Monika Bramreiter und Sabri Opak. Gastgeber ist Alexander Wilhelm.
Ja, schönen guten Abend im Kepler Salon, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Sie trotz Sommerurlaub und allen möglichen anderen Umständen den Weg hierher gefunden haben und so zahlreich erschienen sind. Noch zu leise? Aha. Schauen wir noch, dass wir am Pegel was machen. 1, 2, 1, 2. Schon besser? Ja. Dankeschön. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Kooperationsveranstaltung des Kepler Salon mit Herrn Werner Mayer vom BFI Oberösterreich. Das Ganze heute Abend ist gefördert mit den Mitteln der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung. Das ist ein gemeinnütziger Verein des Parlaments, also all ihrer politischen Vertreter. Ich möchte im Vorab noch ein paar Kleinigkeiten erwähnen. Sie können jetzt noch bei der Gastronomie Kainzel bestellen. Sie können auch während des Vortrags gerne nach hinten gehen. Das wird alles audiell übertragen. Das heißt, Sie versäumen nicht, wenn Sie kurz an die Bar gehen, um vielleicht ein Getränk zu holen. Wir haben im Anschluss des Vortrags der drei Vortragenden eine Publikumsdiskussion. Dort wäre es ganz wichtig, dass Sie darauf achten, wenn Sie eine Frage haben, und ich denke mal, die werden zahlreich sein, dass Sie aufs Mikrofon warten. Wir haben heute technisch leider nur ein Mikrofon fürs Publikum, weil wir sozusagen durch drei Vortragende und mein Handmikrofon schon ein bisschen am Limit sind. Ich möchte bitten, da wirklich sich dran zu halten. Unsere ganzen Vorträge werden alle aufgezeichnet und sind im Netz im Nachhinein abfragbar. Und daher ist es sehr wichtig, dass sowohl Ihre Frage als auch die Antwort erfasst wird. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin einer der Moderatoren im Kepler Salon. An sich begeistert für Naturwissenschaften, aber auch das heutige Thema ist eins, das mich selber schon sehr lange bewegt. Und ich freue mich daher besonders, dass wir heute drei Expertinnen haben, die aus verschiedenen Perspektiven ein Schlaglicht werfen können auf die Problematik sozusagen der Lebenswelt von Asylwerbern. Ja, Asylwerbende ist ein Begriff, eine Personengruppe in Österreich scheint mir, die in den letzten Jahren hauptsächlich als Negativum aufgearbeitet wurde in der Politik. Hoch ungerechtfertigt, meine ich, weil dort die eigentlich wesentliche Perspektive, dass es nämlich schutzsuchende Menschen sind, die aus verzweifelten Situationen versuchen, ihr Leben zu retten, einfach aus dem Fokus geraten ist. Ich habe mir heute mal kurz durchgerechnet, was jeder Österreicher pro Jahr ausgibt für Asylwerberinnen sozusagen in der Grundversorgung. Es sind pro Monat 1,10 Euro. Also man kann sich dann schon fragen, woher die Aufregung kommt. Ich stelle kurz die Gäste vor. Susanne Scholl dürfte hinlänglich bekannt sein als Auslandskorrespondentin in der Zeit im Bild. Die genaue Vital möchte ich Sie bitten, entnehmen Sie bitte den Blättern. Sie ist jetzt aktuell die Leiterin des Auslandsbüros in Moskau, des ORF, nein? Nein. Gut.
Jetzt
aktuell
sind wir nicht. Ah,
okay.
Speziell.
Ich schreibe regelmäßig in den Salzburger Nachrichten. Also ich bin eine von jenen Pensionistinnen, die irgendwie nicht gemerkt haben, dass sie in Pension gegangen
sind. Ja, neben Frau Scholl sitzt Sabri Opak. Er wird erzählen sozusagen aus der persönlichen Perspektive, wie es ist sozusagen als Asylwerber eine 10-jährige, soll ich mal sagen, Odyssee oder Leidensweg oder aber auch sicher interessante Geschichten erleben zu müssen hier in Österreich. Wie ist das? Heute ist er tätig in vielen verschiedenen Vereinen. Auch hier möchte ich auf die Vital verweisen. Er ist auch in Linz tätig für die Friedensinitiative, habe ich gesehen. Ist in vielen Vereinen engagiert, auch unter anderem bei Ute Bock in Wien. Und weiß wirklich, was er spricht, wenn er über diese, ja, über dieses Leben sozusagen erzählen kann. Frau Monika Bramreiter ist unsere Bildungsexpertin heute Abend. Sie ist seit 30 Jahren tätig in der Erwachsenenbildung und sie wird ein paar Perspektiven aufzeigen und Problematiken, die sozusagen Asylwerber haben, wenn sie versuchen, Weiterbildungen zu bekommen. Es hat sich inzwischen eine Tür aufgetan, aber da war man jetzt jahrzehntelang doch sehr restriktiv. Also das heißt, die Möglichkeit zu arbeiten ist für Asylwerber natürlich eine ganz problematische. Und dazu ist Frau Bramreiter sozusagen, wird darauf ein Licht werfen. Ja, ich höre damit schon auf, werde im Anschluss noch ein paar Dinge sagen. Ja, freue mich auf den Vortrag, herzlich willkommen, danke, dass Sie hier sind.
Danke.
soll ich anfangen? Gut, ich bin keine Expertin auf dem Gebiet, muss ich jetzt sofort einmal sagen. Ich bin jemand, der selber eine Lebensgeschichte hat, die mit Flucht zu tun hat. Ich komme aus einer jüdischen Familie, meine Eltern haben überlebt, weil England sie nicht zurückgeschickt hat, was gar nicht selbstverständlich war. Meine Großeltern väterlicherseits haben es noch geschafft, 39 nach Belgien zu flüchten, und die Belgier haben ihnen immer wieder gedroht, sie an Deutschland auszuliefern. Sie sind dann, als Deutschland Belgien überfallen hat, also als Nazi-Deutschland Belgien überfallen hat, von den Nazis ermordet worden. Meine Großeltern mütterlicherseits sind ebenfalls von den Nazis ermordet worden. Das heißt, wenn man mit so einer Familiengeschichte aufwächst, bedeutet das auch, dass man viele Jahre lang, eigentlich mein ganzes Leben lang, zum Beispiel träumt, dass jemand an die Tür klopft und einen holen kommt. Die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, warum mich dieses Thema jetzt eigentlich nicht mehr loslässt, waren meine Erfahrungen in Tschetschenien. Ich bin im Laufe meiner Zeit als ORF-Korrespondentin in Moskau einige Male in Tschetschenien gewesen. Ich habe viele Freunde dort. Ich habe viele Leute getroffen, wo mir irgendwie ganz klar war, dass sie dort nicht bleiben konnten. Ich habe auch einige Freunde dort verloren. Im Speziellen eine Freundin, die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin war und eigentlich auf offener Straße ermordet worden ist. Als ich 2009 in Pension ging und daher nach Wien zurückkam, war die Haltung meiner Kollegen, meiner Freunde und aller, die gewusst haben, dass ich zurückkomme, jetzt kommst du eigentlich wieder in die Zivilisation und hier ist ja alles wunderbar und das ist großartig. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen genauer zu schauen, was in Österreich los ist. Wenn man im Ausland lebt, sieht man Österreich natürlich aus einer gewissen Distanz und interessiert sich auch nur für bestimmte Dinge. Als ich dann hier war, habe ich angefangen, Dinge zu sehen, die mir nicht bewusst waren, solange ich in Moskau war. Und der ausschlaggebende Punkt, warum ich begonnen habe, mich wirklich mit der Flüchtlings- und der sogenannten Asylwerbersituation auseinanderzusetzen, war ein Erlebnis im Mai 2010. Ich saß in einem Vortrag, bekam plötzlich von einer Freundin eine SMS, in der stand, es sind gerade irgendwie 300 Einsatzpolizisten, haben gerade eine Gruppe von 10 jungen afrikanischen Fußballspielern umstellt und haben sie alle verhaftet. Die Geschichte war die, es gibt diese Gruppe, von der Sie wahrscheinlich alle wissen, die heißt Sans Papier, das sind junge, unbegleitete, meistens minderjährige Flüchtlinge aus Afrika, die keine Papiere haben, was auch selbstverständlich ist, wenn man halt auf der Flucht die Papiere wegschmeißt, um eben nicht zurückgeschickt werden zu können. Diese Gruppe spielt Fußball, weil die jungen Leute ja, wie wir alle wissen, nicht arbeiten dürfen und außerdem auch kaum eine Ausbildung kriegen dürfen. Oder die wenigsten, sagen wir mal so. Damals, diese Situation einfach, dass da 300 Einsatzpolizisten eine Gruppe von 10 jungen fußballspielenden Burschen umstellt, die verhaftet, 2 von ihnen am nächsten Tag in der Früh in den Abschiebeflieger nach Lagos setzen, hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ich habe in der Nacht nicht geschlafen und am nächsten Tag habe ich einen offenen Brief an die Regierung geschickt. Die Reaktion auf den offenen Brief war interessant. Also aus den verschiedenen Ministerien, also aus dem Bundeskanzleramt kam ein Brief, in dem stand, der Herr Bundeskanzler ist sowieso sehr für die Menschenrechte und im Übrigen ist das alles Angelegenheit des Innenministeriums. Aus dem Innenministerium kam einmal lange Zeit gar nichts. Aus dem Außenministerium wurde ich eingeladen, in der Konsularabteilung einen Vortrag zu halten. Ich wusste nicht genau, worüber ich einen Vortrag halten sollte, weil ich war eigentlich nur sehr empört über die Vorgangsweise der Wiener Polizei. Und bei diesem Vortrag im Außenministerium ist mir dann aber schon auch ziemlich schwummrig geworden, weil unsere wohlbestallten, gut bezahlten Diplomaten, alle im Armani-Anzug und mit der Rolex am Handgelenk, saßen dort und haben mich überschüttet mit Hohn und Spott und gesagt, das sind alles Verbrecher, die kommen und das ist alles gelogen. Und ich weiß das, weil ich habe das gesehen und die ganzen Anträge, das ist sowieso alles ein Schmäh und die muss man alle aushören. Das war meine allererste Erfahrung mit diesen Leuten und ich gestehe, was mir selten passiert, ich war irgendwie schmähstark. Ich wusste wirklich zum Teil nicht, was ich antworten sollte auf diese Menge an Anwürfen. Die haben aber wenigstens sozusagen reagiert. Das Innenministerium hat gar nicht reagiert. Dann hat das Bundeskanzleramt bei mir nachgefragt, ob die reagiert haben. Dann habe ich gesagt, nein. Dann wurden die angestoßen und dann bekam ich einen Brief und inzwischen habe ich eine Sammlung solcher Briefe und da sind sehr viele und da steht immer das Gleiche drin. Also es ist eh alles, wir wissen, alles ist wunderbar und wir machen das Beste und wir sind immer für die Menschen da und es ist aber ganz klar, wir können nicht alle aufnehmen und so. Ein bisschen war es so, das Boot ist voll. Das wiederum hat mich dann dazu veranlasst, ein Buch zu schreiben über die Situation von Flüchtlingen in Österreich, weil ich das empörend gefunden habe, wie unsere Beamtenschaft das so abgetan hat. Die andere Reaktion auf den offenen Brief habe ich auch interessant gefunden, weil ich da auch noch ein ziemlicher Neuling sozusagen in diesen ganzen sogenannten Social Networks war. Über das Social Network haben diesen Brief irgendwie 6.000 Leute unterschrieben. Das war für mich auch eine ziemlich neue Erfahrung, weil das war eine Geschichte, die wir mit einer Freundin, die genauso empört war wie ich, gemeinsam zu zweit irgendwie da hineingestellt haben. Das heißt, was mich daran fasziniert hat, war, wie sehr man allein, privat und ohne Partei oder Organisation im Hintergrund auch was auf die Beine stellen kann. Die Kehrseite der Medaille ist, dass der Brief trotzdem sozusagen in der großen Rundumlage verschwunden ist und sie nicht wirklich reagiert haben. Ich habe danach angefangen, regelmäßig und systematisch jeweils zu Fällen, von denen ich wusste, und es kamen dann immer mehr Fälle, weil die Leute dann angefangen haben, mir halt immer zu schreiben, wenn irgendwas passiert ist. Ich habe angefangen, systematisch Mails an die Innenministerin und auch an den Bundeskanzler zu schreiben. Manchmal hat es was geholfen. Nicht immer, aber ich bin schon zu der Überzeugung gekommen, dass man in der Regel in Fällen, die wirklich empörend sind, einfach einen großen Wirbel machen muss. Das ist das Einzige, was ihnen wehtut. Also sobald es in den Zeitungen steht, interessanterweise tun ihnen die Social Networks nicht weh, also das Internet interessiert sie wenig. Aber wenn es in den Zeitungen kommt, dann wird es unangenehm. Und in dem Zusammenhang muss ich eine Kollegin wirklich besonders loben, das ist die Irene Brickner vom Standard, die wirklich kontinuierlich seit Jahren dreimal in der Woche mindestens zu der Thematik schreibt und zu den Ungeheuerlichkeiten schreibt, die passieren. Das Problem ist allerdings kein österreichisches. Das Problem ist ein europäisches und das erlaubt es auch unseren wirklich sehr mittelmäßigen Politikern zu sagen, naja, das ist die EU, die will das so und da können wir nichts machen. Die Geschichte, also das Dublin, das heißt die Tatsache, dass man zum Beispiel Asyl immer nur dort beantragen kann, wo man als erstes europäischen Boden betreten hat, erlaubt es zum Beispiel unseren Politikern, sich zurückzulehnen und zu sagen, geht uns alles nichts an. Dabei sind die Staaten, die nach Dublin heute Flüchtlinge aufnehmen müssten, absolut nicht in der Lage, das zu tun. Also was in Griechenland passiert, nehme ich an, wissen Sie alle. Dort gibt es einfach wirklich sozusagen Jagdgesellschaften, die Jagd auf Flüchtlinge machen, die in Griechenland landen. Und es gab auch, das muss man die europäischen Institutionen in Schutz nehmen, es gab einen Erlass des Europäischen Gerichtshofes, der verboten hat, Rückführungen nach Griechenland. Österreich hat sich aus der Affäre gezogen, indem die Innenministerin erklärt hat, also wir werden das nicht allgemein so machen, sondern wir werden jeden einzelnen Fall prüfen. Jetzt, wenn man weiß, dass ein Fall im Schnitt schon ohne, dass er also 7-8 Jahre dauert, und wenn man weiß, dass sie die Leute aber in der Zwischenzeit einfach in einen Flieger setzen und auf Wiedersehen, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Das heißt, Wie gesagt, es ist ein europäisches Problem und eines der Probleme ist, dass sich die Nationalregierungen nicht im Traum daran denken, sich an europäisches Recht zu halten und sich an europäische Regeln zu halten. Die Methode ist, und das sehen wir ja jetzt nicht nur, was die Flüchtlinge betrifft, sondern ganz im Allgemeinen auch in der ganzen Finanzkrise, die es jetzt gibt, die Methode ist zu sagen, alles, was in Brüssel passiert, ist schlecht und wir hier machen alles Gute. Das betrifft eben auch die Flüchtlingspolitik. Und es gibt große Widerstände dagegen, eine wirklich vernünftige europäische Flüchtlingspolitik zu machen. Als die Frau Vector noch Innenministerin war, hat sie mal sich zusammengesetzt mit den Innenministern der ehemaligen osteuropäischen Staaten, darunter auch ihres ungarischen Kollegen. Das finde ich besonders pikant, wenn man weiß, welche Situation wir heute in Ungarn haben. Und gemeinsam mit diesen osteuropäischen Innenministern hat sie erklärt, sie verweigert sozusagen jede europäische Lösung der Flüchtlingsproblematik. Eine europäische Lösung würde allerdings heißen, dass man zum Beispiel die Leute dorthin schickt, wo schon Verwandte sind, oder dass man zum Beispiel die Leute einfach besser verteilt, dass man Griechenland entlastet, aber dafür in die reicheren Länder mehr Leute schickt. Wobei, Sie haben es schon gesagt, wir ja sowieso zwar die ganze Zeit erzählen, wie voll wir sind, aber ich bin mit diesem Buch über die Flüchtlinge ziemlich viel in Österreich herumgekommen und das Interessante war, in den Gemeinden, wo also Asylwerberheime waren, war es immer so, da hatte die Gemeinde halt dann 8000 Einwohner und in dem Asylwerberheim saßen halt 160 Asylwerber. Jetzt, wenn Sie sich die Dimensionen vorstellen, das ist einfach lächerlich. Also die Angst vor der, wie heißt das so schön, vor der Überfremdung, was ich für ein Land wie Österreich besonders lächerlich finde, weil wir bekanntermaßen ja es zumindest in Ostösterreich keinen Österreicher gibt, der nicht aus mindestens 6, 7 verschiedenen Nationalitäten besteht. Diese Angst ist eine künstlich geschürte, die nichts mit der Realität zu tun hat. Das ist eine Tatsache, die natürlich von populistischen Politikern sowieso vergessen wird, aber interessanterweise wird sie von allen unseren Politikern sehr dezent unter den Tisch gekehrt. Und ich muss gestehen, dass ich momentan sehr pessimistisch bin, was dieses Thema betrifft, weil die Wirtschaftskrise natürlich auch einen Vorwand bildet, um in dieser Frage noch restriktiver und noch weniger weitsichtig zu sein. Und dann noch eine ganz letzte Anmerkung. Eins der Hauptprobleme in der Diskussion, wenn es die überhaupt gibt in Österreich, und bekanntermaßen sind wir nicht ein Volk, das den öffentlichen Diskurs liebt, also wir diskutieren nicht gern, sondern wir bleiben lieber bei unseren Meinungen, bei unseren vorgefassten Meinungen und reden nicht mit den anderen. Aber was in diesem kaum existenten öffentlichen Diskurs passiert, ist, dass man vermischt Asylwerber mit Menschen, die zur Arbeit herkommen, Verbrecher mit Flüchtlingen und so weiter. Also die Vermischung sämtlicher Probleme, die es da gibt. Also wenn man von Asylwerbern spricht, ist das Nächste, was sofort kommt, ja, aber die Türken im Otterkring und so. Das sind verschiedene Dinge und man kann eigentlich immer nur raten, das genau auseinanderzuhalten. Wobei man sagen muss, dass sozusagen der Hass auf die anderen natürlich keinen Unterschied macht. Und das Interessante daran ist, dass kenne ich aus dem Antisemitismus, also es gibt diesen berühmten Satz vom Löger, wer Jude ist, bestimme ich. Das gilt heutzutage für jeden Ausländer in Österreich. Also Deutsche, die übrigens die Mehrheit der Ausländer in Österreich sind die guten Ausländer. Serben auch noch, mehr oder weniger in bestimmten Kreisen. Also der Herr Strache zum Beispiel ist ganz gut mit Kroaten und Serben. Und dann gibt es halt die große Menge derer, die also keine Guten sind. Jedenfalls wird immer alles durchmischt und das Interessante daran ist, dass zum Beispiel unsere Wirtschaft, aber vor allem auch unser Pflegesystem und unser Gesundheitswesen zusammenbrechen würde ohne Ausländer. Und zwar sofort. Also meine Erfahrungen der vergangenen 3 Jahre, seit ich wieder in Österreich bin, ich war mehrmals im Spital, ich habe wirklich gezählte 2 oder 3 österreichische Krankenschwestern kennengelernt. Also der Großteil derer, die mich hervorragend gepflegt haben, muss ich sagen, waren aus aller Welt. Was sehr angenehm war und auch sehr nett. Es hat mal im Orf einen, hier und da bringt der Orf auch gute Sachen, es hat mal im Orf einen Film gegeben, der hieß Was wäre wenn, glaube ich, oder so ähnlich, und die haben nachgespielt, was passieren würde, wenn alle Ausländer Österreich verlassen würden. Das war sehr nachhaltig und auch da fällt mir eine Parallele ein, obwohl man natürlich nie irgendwas mit irgendwas vergleichen soll, aber es gab in den 20er Jahren einen Schriftsteller in Wien, der hieß Hugo Bettauer, und der hat ein wirklich geradezu beklemmend weitsichtiges Buch geschrieben. Der hat nämlich in den 20er Jahren geschrieben das Buch Stadt ohne Juden. Und der hat beschrieben, wie die Österreicher also finden, die Juden sind an allem schuld und sie alle vertreiben. Was er nicht vorhergesehen hat, war, dass sie sie auch wirklich umgebracht haben. Aber er hat beschrieben die totale Vertreibung und er hat beschrieben, was dann passiert ist. Und eine Geschichte, die ich sehr lustig finde, ist, dass plötzlich alle irgendwie in Loden herumgehen müssen und es keine Seide und keinen Sand mehr gibt. Und das ist irgendwie, das war sozusagen das Symbol. Und am Ende, und das war natürlich die Illusion des Herrn Bettauer, war am Ende haben sie sozusagen die Juden wieder zurückgeholt. Das ist natürlich nicht passiert. Aber der Vergleich hinkt nur in einem kleinen Ausmaß, weil es ist tatsächlich so, würden wir jetzt so, wie das halt so oft gefordert wird, alle Ausländer, alle Fremden jetzt raushauen, würde unser Land sofort zusammenbrechen. Ich glaube, jetzt lasse ich es einmal dabei bewenden.
Wenn wir es jetzt machen wollen, wollen Sie zuerst?
Ja, also ich kann gleich ergänzen.
Okay.
Ja. Also ich kann einfach wirklich mich anschließen. Also ich habe natürlich Asyl sein in Österreich wirklich hautnah erlebt. Also ich habe, ich bin als Asylwerber 2002 nach Österreich geflüchtet. Und dann jetzt sind wir 2012, also wirklich 10 Jahre habe ich ein offenes Asylverfahren gehabt. Was hat für mich das bedeutet? Das hat für mich bedeutet jahrelang, dass ich nicht arbeiten durfte. Das hat für mich bedeutet, dass ich ohne Arbeit Sprache lernen musste. Das hat bedeutet, Einheimische haben einfach gewünscht, dass ich mit ihnen ins Kino gehe, obwohl ich überhaupt keine Arbeit, kein Einkommen hatte. Und das dadurch natürlich gleichzeitig sollte ich mich sogenannter, wie man das in Österreich sagt, sollte ich mich integrieren. Und natürlich habe das einfach erlebt und habe ich auch vermisst, dass jemand mir eine Hand gibt und sagt, ja, du bist da nicht allein, wir haben Erwartungen, aber wir unterstützen dich dabei. Und das ist mir zum Beispiel in 10 Jahren abgegangen. Also, dass man sagt, ja, die konkrete Unterstützung. Also natürlich, es ist nicht so einfach, wenn man einfach als Asylwerber nach Österreich kommt oder nach Afrika, nach Griechenland oder nach Italien oder anderswohin. Man ist ganz allein. Man ist ganz allein und dadurch einfach allein, wenn man die Sprache nicht kann. Und dass man eigene Gefühle selber nicht ausdrücken kann. Da ist klar, da ist irgendwas ungerecht, unfair. Aber irgendwie ist mir total abgegangen, ich konnte mich nicht ausdrücken. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, was kann ich machen? Was ist jetzt meine Alternative? Dann habe ich einfach selber neben meiner Arbeit, ich habe einfach damals zum Richter gegangen in Linz. Also ich war in Asylheim in der Lunzerstraße. Und dann habe ich gesagt, Herr Richter, bitte sagen Sie mir, alle verlangen, dass ich mich integriere. Und bitte sagen Sie mir, wie ich das ohne Arbeitserlaubnis hinbekomme. Also und dann habe ich einfach so wirklich fast jeden zweiten Tag zu ihm gegangen und war total hartnäckig. Und dann am Ende hat er mir ein Arbeitserlaubnis gegeben, dass ich einfach so wirklich selber auf meine Beine stehen kann. Und ich habe nämlich der andere Asylwerber, meine Freunde auch gefragt im Flüchtlingsheim. Und die haben gesagt, Sabri, du fährst gegen die Wand, geh nicht dorthin, er wird dich abschieben. Aber haben mir gedacht, ja, also wenn ich mal nur dort bleibe und dann bekomme ich einfach wirklich nur ein trockener Zimmer und ein Bett, sonst nichts. Und so kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich würde einfach, ich war jung und ich wollte einfach meine Kreativität und meine Energie für die Gesellschaft einfach umsetzen. Und allein das hat mir wahnsinnige Energie gekostet und wahnsinnige Geduld. Also man braucht da wahnsinnigen Durchhaltevermögen und gleichzeitig sollte man die Sprache lernen und gleichzeitig sollte man da arbeiten. Arbeiten ist überhaupt kein Problem, aber das Problem ist in Österreich, dass wir nicht arbeiten dürfen. Und wirklich, das ist einfach eine ganz selbstverständliche Sache, dass man sagt, ja, ich habe mich irgendwohin beworben und dann mein Arbeitgeber sagt, ja, du kannst sofort bei uns anfangen, durfte aber nicht. Und ich wollte einfach nur das sagen, natürlich, das ist überhaupt nicht so einfach, dass man allein Arbeitserlaubnis bekommt und dadurch zum Beispiel all diese selbstverständlichen Informationen über das Sozialsystem. Damals, 2002, als ich krank war, bin ich oft nicht zum Hausarzt gegangen, sondern ins Krankenhaus sofort. Weil ich woher, also bei uns damals in der Türkei gab es kein Hausarztsystem. Ja. Und niemand hat mir aber auch gesagt, dass in Österreich anders funktioniert. Dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und alle waren total böse, österreichisch gesagt, angefressen auf mich, dass ich da war. Und dann habe ich überhaupt nichts verstanden. Ich habe gesagt, ich habe konkrete Schmerzen. Und natürlich, die haben einfach nicht über die Schmerzen gesprochen, warum ich nicht zum Hausarzt gegangen bin. Aber wenn jemand mich nicht informiert, woher sollte ich das wissen? Ja. Und das heißt einfach, was ich sagen wollte, In Österreich redet man sehr groß über Integration, aber über Infrastrukturen, was das bedeutet, wie sollten wir einfach es ermöglichen, dass ich mich überhaupt integriere? Ich meine, mit dem Wort habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ich lebe halt da, ja, ich arbeite, also wohin soll ich mich noch integrieren und was heißt überhaupt das, der Begriff? Aber wenn man das wirklich verlangen will, erwarte ich mir einfach dementsprechende menschliche oder vom Staat oder vom städtischen Bereichen fachliche Unterstützung. Und da bin ich total auf mich allein gelassen worden, 10 Jahre lang. Und 10 Jahre lang durfte ich natürlich nicht meine Familie besuchen und 10 Jahre lang durfte ich nie ins Ausland fahren. Ich meine, es gab in Afrika eine Hilfsorganisation. Ich habe mich beworben, da wollte ich die Menschen unterstützen. Und die Beamten haben mich nicht losgelassen, haben gesagt, nein, sie bleiben in Österreich. Aber durfte ich in Österreich auch nicht arbeiten. Und dann habe ich überhaupt nicht gewusst, okay, wie soll ich jetzt die Gesellschaft oder die Beamten glücklich machen? Und das ist echt eine Herausforderung.
Aber das ist ein der Probleme, weil es ist nicht deine Aufgabe, die Beamten glücklich zu machen.
Ja, na, also ich inzwischen in 10 Jahren habe ich einfach gesagt, wenn ich mit Beamten zu tun habe, werde ich einfach so lange verschieben, kurz vor Weihnachten dorthin gehen. Das habe ich probiert und das hat gewirkt. Ja, kurz vor Weihnachten, interessanterweise, die sind hoch emotional, hoch menschlich. Also das hat echt Güte getragen und mit der Zeit lernt man, wie man damit umgeht. Und ja, also da habe ich auch natürlich viele Erfahrungen gesammelt. Ja, aus der Not findet man erfinderisch. Also vor kurzem zum Beispiel, ich habe meine Rot-Weiß-Rot-Karte bekommen. In der Tat ist nämlich die Rosa-Weiß-Rosa. Also muss man sagen, die Karte ist überhaupt nicht rot, ist mir aufgefallen. Ja, das war nämlich so, ich bin nämlich mit meinem lieben Freundin dorthin gegangen und wirklich aus ganz einfachen Gründen wurden verhindert, dass ich diese Karte bekomme. Ich habe einen Anruf bekommen, jemand hat mir gesagt, Herr Opak, Ihre Karte ist im Magistrat und Sie können jederzeit abholen. Nach 10 Jahren und es regnet, das ist Winterzeit. Und dann habe ich mein Fahrrad genommen und dann ganz schnell fahre ich dorthin und es regnet und mit dieser Freude trotzdem mit dem Fahrrad wirklich ohne Pause bin ich dorthin gefahren. Und dann sage ich, ja, mein Name ist Mohamed Opak, meine Rot-Weiß-Rot-Karte ist so, ich würde gerne abholen. Und die Dame zwischen uns ist so ein Glasfenster und die Dame hat meine Karte in der Hand und sagt, na, Sie dürfen das, ich darf Ihnen das nicht geben. Okay, und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und sie hat mir gesagt, ich soll nämlich die NA2 Deutschprüfung absolvieren.
Oh ja.
Gut, und ich habe nämlich die B2 Deutschprüfung absolviert, ja.
Kein A2.
Nein, kein A2. Ich habe gesagt, ja, ich habe aber B2. Und die Dame hat das B2 nicht gewusst, was das ist. Sie hat nur A2 gewusst. Und dann nachher ist die zuständige Person gekommen und hat gesagt, ja, aber das sollte nämlich auf diesem Prüfungszertifikat sollte ein Logo von ÖF sein. Und sonst war nicht glaubwürdig. Und dann mit meinem lieben Freund, wir haben viel gesprochen, dass er einfach mit mir gesprochen. Und am Endeffekt 20 Minuten, wir haben dort gewartet und da hat er meine Rot-Weiß-Rot-Karte bekommen, dass ich jetzt einfach den Luft bekommen habe. Was ich sagen wollte, dort habe ich einfach gespürt, ich habe fast mein Visum nicht bekommen, weil ich besser Deutsch gesprochen habe. Und von anderer Seite, alle sagen ja, ich sollte einfach Deutsch lernen und dort habe ich gespürt, am liebsten wäre nur A2-Level gesprochen, also nicht die B2 oder überhaupt nicht C1. Und ich wollte nämlich für mein Visum in eine WG leben in Linz, weil es mir gefällt, weil es einfach zu meinem Lebensstil sehr gut passt und die Beamten haben gesagt, nein, es sollte eine Wohnung sein, mindestens ortsüblich 40 Quadratmeter sein. Und ich habe eine WG gefunden, ja okay, 30 Quadratmeter, ja was ist dann schlimm und ich wollte dort leben und das ist auch die Integration, wenn ich einfach mit meinen österreichischen Freunden einfach in einer Wohnung lebe. Was ich sagen will, die Beamten haben das verhindert. Haben gesagt, nein, sie brauchen eine ortsübliche Wohnung und das sollte 40 Quadratmeter sein. Nicht 39, das funktioniert nicht. Was ich sagen wollte, also wir Flüchtlinge bemühen wir uns irrsinnig, ja, dass wir einfach in Österreich unseren Platz bekommen. Aber auch nicht irgendwo in der Lunserstraße, wo kein Mensch dort ist. Und wirklich mit meinem österreichischen Freunden, einfach die Mitte der Gesellschaft. Aber das ist einfach so schwer gemacht. Also das ist nicht schwer, eine Wohnung zu finden, aber durch Bürokratie, das ist so schwer gemacht. Andererseits natürlich bin ich auch sehr dankbar, dass ich in Österreich bin. Also ich habe natürlich Schwierigkeiten bekommen, das ist gar keine Frage. Aber von anderer Seite, ich habe Chancen auch bekommen. Und ich habe diese Chancen auch wahrgenommen. Also es existiert auch durch Chancen. Aber natürlich für diese Chancen, wenn ich jetzt meine Flüchtlinge, also meine Freunde, die als Flüchtling nach Österreich gekommen sind, mit denen rede, ganz wenige haben diese Chancen wahrgenommen, weil durch die Bürokratie die Menschen haben Glauben verloren. Und ja, das wollte ich nur kurz ergänzen. Ja.
Also ja, vielen Dank für die Ausführungen. Gerne. Ich würde auch noch kurz was anschließen. Also ein Freund von mir ist aus Amerika, lebt schon wirklich sehr lange her, spricht eigentlich besser Deutsch als ich, würde ich sagen. Und der muss dann doch immer wieder zum Fremdenmeldeamt gehen. Und da hat sich in Linz das herauskristallisiert, dass halt sozusagen Englisch ist so die Common Language der meisten, die dort sind. Und früher war es so, dass alle Meldeformulare identisch waren in verschiedenen Sprachen. Mhm. Waren eh nur die Hauptsprachen quasi Französisch, Englisch, Deutsch. Und dann war es schon ziemlich vorbei. Und dann haben sie halt teilweise sozusagen Kroatisch, Serbisch, also Serbo-Kroatisch irgendwie eingeführt gehabt. Jetzt mussten die Leute das ausfüllen, haben sie natürlich nicht ausgekannt. Jetzt konnten die sich aber gegenseitig helfen. Und dann ist man dazu übergegangen, dass man diese Formulare für Nationalitäten einfach umbaut. Da steht dasselbe, nur sind die Sachen woanders. Das heißt, du weißt nicht mehr, beim einen ist Vorname, Nachname, beim anderen Nachname, Vorname, Geburtsdatum hier unten, Versicherung da oben und so weiter und so fort. Also man macht es bewusst und das ist wirklich eine ganz schlimme Sache, die man eigentlich in Österreich überhaupt nicht quotieren sollte, wo man ganz schnell was ändern müsste, meiner Meinung nach. Man macht sich echt eine Frotzelei draus. Man papiertelt die Leute, wie man sagt. Ne? Ja, also das...
Dazu habe ich auch noch eine Geschichte. Das hat wenig mit Flucht zu tun, aber ich habe eine junge Frau, eine Philippinin, die lebt seit 30 Jahren, also jung, sie ist nicht mehr ganz jung, die lebt seit 30 Jahren in Wien, ihr Bruder und ihre Schwester auch, alle drei sind österreichische Staatsbürger. Die Mutter ist 73 und lebt alleine auf den Philippinen in einem Dorf. Die österreichische Botschaft in Manila hat von der Frau verlangt, dass sie einen Deutschkurs macht und auch irgendwie irgendein A absolviert. Die Frau fährt jeden Tag 20 Kilometer mit dem Bus nach Manila, weil natürlich gibt es den Deutschkurs nur in Manila und nicht im Dorf. 20 Kilometer mit dem Bus hin, 20 Kilometer mit dem Bus zurück. Inzwischen gab es die Überschwemmungen, es gab also Regengüsse. Und die Frau war nicht in der Lage. Daraufhin wurde sie zum Arzt der österreichischen Botschaft geschickt. Der Arzt hat festgestellt, dass die Frau aufgrund ihres Bildungsniveaus und aufgrund der äußeren Umstände, dass man von der nicht verlangen kann, dass sie innerhalb irgendeiner bestimmten Zeit einen Deutschkurs auf den Philippinen absolviert und eine Prüfung ablegt, dass sie sehr wohl in der Lage wäre, wenn sie in Österreich wäre, in einer entspannten Umgebung und sich ein bisschen darum kümmern würde, dass sie sehr wohl in der Lage wäre, Deutsch zu lernen. Die Botschaft in Manila hat dieses Attest, das Deutsch war, Deutsch geschrieben war. Ich habe das in der Hand, dieses Attest, bekommen und hat der Frau einen Brief geschrieben auf Englisch, dass sie, dass der Arzt erklärt hat, sie kann also diesen Deutschkurs ruhig machen und sie habe diese Prüfung innerhalb einer bestimmten Zeitspanne abzulegen. Andernfalls würde sie kein Visum kriegen und sie kriegt kein Visum. Sie kriegt keine Aufenthaltsgenehmigung, um bei ihren Kindern zu sein, die alle drei österreichische Staatsbürger sind. Also das ist jetzt nicht einmal eine Frage von Flüchtlingen. Ich meine, bei Flüchtlingen ist es noch verwerflicher, weil man von vornherein sozusagen die Täter-Opfer-Rolle umdreht. Man macht aus Opfern plötzlich Täter. Aber da geht es um etwas ganz anderes. Ich kann mich gut erinnern, als diese Geschichte mit der Deutschprüfung kam, für alle, also auch für bei Familienzusammenführung und so, habe ich auch einen meiner ziemlich erfolglosen Briefe an alle geschrieben, weil ich genau diesen Fall vorhergesehen habe. Philippinen genauso wie es für Anatolien oder für sonst was gilt. Also von der anatolischen Bäuerin, die irgendwo im Dorf irgendwo sitzt, zu verlangen, dass sie zwei Wochen lang jeden Tag nach Ankara fährt, um dort einen Deutschkurs zu machen, ist einfach absurd. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass in diesem Fall die drei Kinder alle drei in Österreich Arbeit haben, genug verdienen und daher die Frauen und natürlich für die Mutter aufkommen würden. Und die darf aber trotzdem nicht kommen, weil sie den Deutschkurs nicht machen kann.
Richtig, also der Deutschkurs ist natürlich eine hochinteressante Sache in Österreich, weil von anderer Seite, es gibt sehr viele Analphabeten. Also zum Beispiel viele afghanische Freunde, dass die überhaupt nicht schreiben und lesen können und die Beamten verlangen, dass die auf dem Tisch einfach die Deutschprüfungen bringen. Und wenn man nicht einmal lesen kann, wie sollte man die Fragen beantworten? Und das geht überhaupt nicht. Und ich muss natürlich das sagen, das klingt nämlich nicht ganz so einfach, Deutsch zu lernen. Ja, das kann man ja lernen, es ist eh nichts. muss man sagen, man redet mit einer Sprache, eine schwerste Sprache ist überhaupt. Und dadurch natürlich kann man das lernen. Aber ob man diese Infrastrukturen für das Lernen schafft, das ist einfach eine Defizite derzeit in Österreich. Ja. Deutsch lernen, ja, super, lernen wir, auf jeden Fall. Aber wie wir das lernen? Und die Frage wird nicht so oft gestellt. Und Hauptsache, die Menschen sollen in einem bestimmten Zeitraum unter Druck gesetzt und verlangt, dass sie so schnell wie möglich Deutschprüfungen absolvieren. Ich möchte Ihnen sagen, das ist einfach, weil wir alle Menschen sind und alle Gefühle haben. Ich denke, Sie können mich verstehen. Ich habe gedacht, ich bin 10 Jahre in Österreich und okay, ich sollte als Asylwerber in Linz und ich sollte Deutsch lernen, aber ich weiß überhaupt nicht, ob ich nach 10 Jahren weiter in Linz bleibe oder in Österreich bleiben darf. Wenn man so eine Ungewissheit hat, wie sollte ich mich bitteschön motivieren, dass ich die Landessprache lerne, dass ich von anderer Seite überhaupt nicht weiß, ob ich ab morgen in Österreich bin. Ja. Und natürlich, für mich, das ist auch nicht so glaubwürdig, dass man alles so leicht verlangen will und von anderer Seite, wenn man sagt, aber wie, dann kommt überhaupt keine konkrete Antwort. Und das finde ich nämlich sehr schade. Also ich habe vor kurzem in Linz in eine Bank gegangen, weil jemand hat mir ein bisschen Geld überwiesen, Gott sei Dank. Ja, und dann gehe ich dorthin und dann wollte nachfragen, ob mein Geld da ist. Und Bankangestellte kommt zu mir mit so einem Deutsch, dein Geld kommen. Ja, also, ja, fein, sehr fein. Aber, ja, also, ich weiß es nicht, allein diese Babysprache, wenn die Menschen mit mir ab und zu reden, ja, und, also, ich weiß es nicht, ich sage einfach, uns ist zu Flüchtlingen wirklich zumutbar, dass man schön, langsam, deutlich die Sprache spricht. Also, nur diese kommen, gehen und, bleh. Also das passt ja nicht. Und was ich sagen will, das funktioniert, ja. Also das funktioniert leider nicht. Das Bewusstsein ist nicht da. Allein, ich kann mich sehr gut erinnern, nämlich ich war mal dort drüben am Hauptplatz und ich habe dort gekennert und dann mein erster Gast kommt und das ist am Hauptplatz im 17er Keller und dann habe ich gesagt, okay, mein Wörterbuch ist immer bei mir und dann gehe ich dorthin und dann wollte ich die Bestellung nehmen. Und da sage ich, bitteschön. Und dann kommt eine Antwort, ab ihr bitteschön. Und damals habe ich das überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist sicher ein Cocktail oder so, ein Beach-Cocktail. Ein Beach-Cocktail. Und dann frage ich nochmal, wie bitte? Und dann sagt er, ab ihr bitteschön. Und okay, und dann wollte ich zum dritten Mal nicht nachfragen. Und dann kehre ich zurück. Und dann schaue ich im Getränkekarte ab Beach Cocktail und nein, finde ich nicht. Und dann geht meine liebe Kollegin dorthin und sagt ein Bier bitte. Und das verstehe ich aber schon. Also was ich sagen will, einfach weil wenn man einfach sich sensibilisiert und man überhaupt Österreich sich als ein Einwanderungsland bekennt, sollte man auch dann natürlich solche Sachen auch thematisiert werden. Und wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Menschen um? Und all diese Sachen. Natürlich einfach, 10 Jahre lang habe ich geübt, ja.
Ja. Also das war ein Stichwort, ne? Was lerne ich, genau, oder was muss ich lernen?
Was hat man für Chancen, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt in diesem Land?
Naja, ich sage, das Modell Sabri ist wahrscheinlich nicht generalisierbar für alle. Da braucht viel Energie, 10 Jahre durchzuhalten und sich durchzusetzen. Das ist nicht für alle machbar. Grundsätzlich ist es so, dass man unterscheiden muss, einmal prinzipiell die Lage von Asylwerbern und die Lage von Asylberechtigten und für Migranten und Migrantinnen. Ja, also Zuwanderung, die über Familienzusammenführung passiert bei uns im Land. Und der Sabi hat es auch schon gesagt, wenn ich Asylwerber bin, dann weiß ich eigentlich nicht, kann ich bleiben oder muss ich wieder gehen oder werde ich in ein anderes Land weitervermittelt. Fast hätte ich gesagt, verschoben. Das heißt, ich lebe in einer Situation, wo die Sinnhaftigkeit, bestimmte Dinge zu lernen, für mich immer eine fragwürdige ist. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass die Verfahren kürzer werden und dass manche Dinge sich etwas bessern und dass Verfahrensdauern von 10 Jahren vielleicht jetzt dann künftig die Ausnahmen sind, dass es rascher geht. Aber natürlich ist das ein Zeitraum, der eigentlich nicht zumutbar ist. Also so lange in einer Situation zu verharren, wo man nicht weiß, ob man das Leben hier weiterführen kann oder nicht, das ist eigentlich nicht zumutbar. Das muss man schon sagen. Was darf man denn tun in der Zeit? Es ist schon gesagt worden, man darf nicht arbeiten, das stimmt nicht ganz. Man darf als Saisonarbeiter oder Saisonarbeiterin arbeiten im Gastgewerbe und in der Landwirtschaft für 6 Monate. Man kann an gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten unter Umständen teilnehmen, wenn es welche gibt in den Gemeinden. Sonst gibt es momentan keinen Zugang zum Arbeitsmarkt.
Eine man darf als Prostituierte arbeiten.
Ja, auf selbstständiger Basis.
Ja.
Ja. Ja, das darf man, wenn man einen Gewerbe, also eine selbstständige Existenz darf man führen, ja. Es gibt vor kurzem, hat es einen Erlass gegeben vom BMASK, dass jetzt eine Lehrausbildung gemacht werden darf für Asylwerber und Asylwerberinnen bis 18 Jahre. Allerdings gibt es dazu eine Reglementierung, eine Mangelberufsliste. Das heißt, man darf nur Berufe auswählen, die in dieser Liste aufscheinen. Das ist eine arbeitsmarktorientierte Gestaltung und es gibt die Ersatzkraftstellung. Ersatzkraftstellung meint, dass man immer auch schauen muss, ob es einen Österreicher oder eine Österreicherin gibt, die sich für die Stelle bewirbt, für die Lehrstelle, die hat dann Vorzug. Ersatzkraftstellung heißt das berühmte Verfahren. Es ist so, dass Asylwerber, und vielleicht sollten wir auch noch darüber reden, wie viele sind es denn? Ja? Es sind in Österreich, gibt es ca. 20.000 offene Asylverfahren. Das heißt, es gibt 20.000 Menschen in Österreich, die auf einen Ausgang ihres Verfahrens noch warten. Es werden pro Jahr ca. 14.000 neue Anträge gestellt in Österreich und es werden etwas mehr pro Jahr entschieden. Also so 16.000, 17.000 werden jetzt bearbeitet. Es werden 66% der Anträge werden negativ beschieden. Das heißt, 2/3 der Leute, die in diesem Verfahren sind, kriegen keinen positiven Bescheid und können nicht in Wirklichkeit nicht hier bleiben. 1/3 bekommt einen positiven Bescheid und mit einem positiven Bescheid bekommt man den Status asylberechtigt und damit hat man Zugang zu Bildung und Arbeit. Es ist alles offen. In EU-Dimensionen, weil zuerst schon von EU-Politik die Rede war und im Asylbereich und im Migrationsbereich, muss man mittlerweile europäisch denken, das ist so, ja. Sind es ca. 300.000 Anträge, die gestellt werden und die Anerkennung und Ablehnungsquoten sind vergleichbar. Ja. Die Dublin-Fälle, das wurden auch schon angesprochen, das sind jene Fälle, die innerhalb von Europa sozusagen herumgeschoben werden, je nach Erstantragsland. Das sind in Wirklichkeit nicht sehr viele, ja. Da gibt es nicht sehr viele Verfahren. Weil es gibt Länder, wo man eigentlich niemanden hinschicken kann, wie Griechenland zum Beispiel, das wirklich unerträgliche Situationen, die dort herrschen. Jugendliche dürfen auch nicht in andere Länder zurückgeschoben werden, also die haben eigentlich ein Recht, dass sie dort das Verfahren haben, wo sie jetzt leben, sodass sich da nicht mehr so viel ändert. Ja. Die Unbegleiteten, ja, die alleine unterwegs sind. Ja. Also 20.000 in Österreich sind das, von denen wir hier reden und die eigentlich in Heimen sitzen und keine tagesstrukturierenden Maßnahmen haben. Das heißt, sie haben eigentlich nichts zu tun, außer darauf zu warten, wie dieses Verfahren ausgeht. Und es gibt jetzt in manchen Heimen, in kleineren Heimen, auch in Oberösterreich, werden Sprachkurse angeboten, Deutschkurse. Sprachkurs heißt bei uns immer Deutschkurs in Österreich. Von Sprachkursen die Rede ist, meint man immer Deutsch. Das ist so, ich sage immer, das ist so halb professionell, ja. So, man meint es nicht so ganz wirklich, aber man kommt schon auf die Idee, dass es gut wäre, wenn sie ein paar Wörter könnten, wenn sie dann in die Stadt gehen oder so. Aber so wirklich Deutsch glaubt man nicht, dass sie lernen müssen, weil man ja noch nicht weiß, sozusagen, wie die Geschichte wirklich ausgeht. Ja. Und das ist das eigentliche politische Desaster, dass man Menschen in dieser Warteposition und in diesem Wartesaal einfach sitzen lässt, und quasi die Gerichte entscheiden über das Leben, wie das weitergehen wird. Ja. Naja. Und die Frage ist natürlich, was könnten Sie in der Zeit tun? Ja? Macht es einen Sinn, in der Zeit Initiativen zu setzen oder können Sie in der Zeit Dinge lernen? Und weil zuerst das angesprochen worden ist, dass man keinen Zugang hat, es gibt also schon einige Initiativen, die Asylwerber und Asylwerberinnen jetzt mitnehmen. Das ist zum Beispiel die Initiative Erwachsenenbildung. Das ist eine österreichweite Initiative, wo es um das Nachholen von Bildungsabschlüssen und um Nachholen von Grundbildungsdefiziten geht. Da sind Asylwerber ganz normal sozusagen integrierbar in diese Angebote und das sind kostenlose Angebote. Ja. Es sind natürlich Asylwerber nicht automatisch ausgeschlossen vom Zugang zu Bildung und Weiterbildung. Es ist aber natürlich entweder eine Frage des Angebotes, das so kostengünstig sein muss, dass es auch akzeptiert werden kann oder machbar ist. Oder es sind kostenfreie Angebote, die von der öffentlichen Hand finanziert werden müssen und da gibt es nicht allzu viele. Aber diese Initiative Erwachsenenbildung ist eine davon und wir haben in Linz hier am BFI eine Menge Angebote laufen und wir haben circa 50% unserer Teilnehmer sind Migranten und Migrantinnen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Flüchtlinge dabei sind und Asylwerber, aber ich weiß, dass Asylwerber immer wieder auch in diesen Grundbildungskursen tätig sind oder lernen. Und es gibt zum Beispiel auch diese Alphabetisierungsinitiativen. Ja. Also da kann man auch diese Alphabetisierung nachmachen und dann die Sprache schön langsam professionell lernen. Was ich sagen möchte ist, man kann eigentlich oder man sollte eigentlich nicht davon ausgehen, dass man die Leute hier warten lässt, ja, sondern man sollte eigentlich die Humanressource einfach so nehmen, wie sie ist und weiterentwickeln, sich weiterentwickeln lassen, ja, wie das auch diesen ganzen politischen Programmen entspricht, diesen Strategien für lebenslanges Lernen und, was da alles geschrieben steht, ja. Aber man lässt hier einfach die Menschen und gibt keine Möglichkeiten, dass sich hier etwas ändert. Das sollte eigentlich, ja, da sehe ich schon einiges, was zu tun wäre.
Ich würde jetzt gern ein, wie soll ich sagen, riskantes Manöver wagen. Wenn man sich das Asylwesen anschaut, das Österreich so hat, dann kann man sich einfach an gewissen Verdacht nicht erwehren, dass da irgendwie eben systematisch Dinge passieren. Man kann aber noch nicht genau sagen, was für eine Systematik steckt dahinter und warum. Sie beobachten das alle schon ein bisschen länger. Würden Sie es wagen, vielleicht eine These zu formulieren, woran es liegt, dass man in Österreich so vorgeht? Sie sagen, es ist kein österreichisches Problem, aber jetzt reden wir halt über Österreich, weil wir hier sind. Was ist die Systematik? Warum papiertelt man Leute? Warum frotzelt man Leute teilweise? Also was wirklich mein Eindruck ist so. Und hilft ihnen eben einfach bewusst nicht, sondern versucht eigentlich Wege zu finden, um sie von allem fernzuhalten, soweit es geht. Gibt es da einen Verdacht? Würden Sie ihn auch wagen auszusprechen?
Gern. Die ganze Geschichte ist gekippt in den 90er Jahren. Also wir waren, Österreich war nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 90er Jahre hinein ein Land, das sich sehr viel zugute gehalten hat, wie man mit Menschen auf der Flucht umgeht. Also wir haben, das erzählen auch alle immer wieder, also wir haben 56 die Ungarn aufgenommen, wir haben 68 die Tschechen aufgenommen, wir haben in den 70er Jahren die Kurden aus dem Irak aufgenommen, wir haben ebenfalls in den 70er Jahren die Flüchtlinge aus Chile aufgenommen, wir haben die russischen Juden aufgenommen. Was man vergisst zu erwähnen dabei ist, dass das alles Gruppen waren, von denen wir wussten, dass sie nicht hier bleiben. Das waren alles Gruppen, wo ganz klar war, sowohl bei den Ungarn als auch bei den Tschechen, bei den Chilenen und Kurden und also in den 90er Jahren später, das waren kleine Gruppen, wo wir ganz gezielt eine gewisse kleine Gruppe, weiß ich, 5 Familien oder so aufgenommen haben. Tschechen und Ungarn, wo es eine größere Menge war, war ganz klar, dass nur ein ganz kleiner Teil hier bleiben wird, dass der Großteil nach Deutschland und nach Amerika weitergeht. Bei den russischen Juden war auch ganz klar, dass das ein Transit ist, dass die entweder nach Amerika oder nach Israel gehen. In den 90er Jahren, mit dem Ende der Sowjetunion und mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, begann die Panik vor einer Überschwemmung unseres Arbeitsmarktes. Und dort liegt der Hund bis heute begraben. Und leider muss ich sagen, dass sozusagen die Ursünde in diesem Bereich von der SPÖ verübt worden ist und vom Gewerkschaftsbund. Die Gewerkschaften haben nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Angst gekriegt, dass der Arbeitsmarkt mit Billigarbeitskräften überschwemmt werden könnte und haben gefordert, dass dicht gemacht wird. Das wirkt sich bis heute aus. Das war sozusagen eine Steilvorlage für die schwarz-blaue Regierung, die das Ganze dann nur einfach glauben musste und gesagt hat, na, das ist, wir werden überschwemmt, zumachen, das geht nicht und da kommen die Verbrecher aus dieser, das können wir alles nicht machen. Aber da ist es gekippt und da hat es begonnen. Und dann ist etwas passiert, was uns noch viele Jahre nachhängen wird. Nämlich ab den 90er Jahren hat man begonnen, das gesamte Fremdenrecht, das ein relativ kompliziertes Konstrukt ist mit allen möglichen Verästelungen, dieses schon an und für sich nicht ganz einfache Konstrukt hat man begonnen, in einem wirklich rasanten, idiotischen Galopp immer weiter zu verästeln und zu verkomplizieren. Das heißt, eine Zeit lang war es so, dass das Fremdenrecht alle 3 Monate geändert wurde. Oder es wurden neue Klauseln dazu und es kamen neue Absätze dazu. Es ist heute so, dass sich kein Anwalt, auch die, die sich wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigen, wirklich auskennt. Und jetzt komme ich zu dem, was du gesagt hast, nämlich, dass der Richter dir am Schluss die Arbeitsgenehmigung gegeben hat. Das ist nämlich sozusagen das Grundübel. Diese Gesetze wurden in den vergangenen 20 Jahren so verändert, dass keiner sich mehr auskennt und dass sie vollkommen willkürlich ausgelegt werden können. Und genau das ist der Punkt. Ich habe einen Fall gehabt, der Fall, den Sie wahrscheinlich auch alle kennen, der Fall von Rötis, von dieser Familie aus dem Kosovo, die gehören einer Minderheit an, junge Leute mit 2 kleinen Kindern, die sollten abgeschoben werden. Der Richter am Asylgerichtshof, der ihren Fall bearbeitet hat, hat sie zu sich geholt, hat sich alles angehört, hat sich die ganzen Briefe aus dem Kosovo und so durchgelesen, hat gesagt, okay, ihr könnt nicht zurück, ihr kriegt's. Was weiß ich, wie das damals hieß, das heißt ja humanitäres Bleiberecht oder wie immer das jetzt heißt, das heißt ja jedes Mal anders, es ist immer die gleiche Geschichte. Der Richter ist 4 Tage, nachdem er Ihnen das mündlich versprochen hat, gestorben. Der Fall wurde, das war ein unglücklicher Zufall, der Fall wurde einem anderen Richter übergeben und der hat das abgelehnt und hat gesagt, sie werden abgeschoben. Die sind dann nicht abgeschoben worden, weil 50 Leute vor ihrer Wohnung standen, einschließlich dem Bürgermeister von Rötis und gesagt haben, wir wollen nicht, dass die abgeschoben werden und das ist gut ausgegangen dann. Was ich sagen will, dieser Fall zeigt deutlich, wie willkürlich das Ganze geworden ist. Und das ist etwas, was durchaus uns alle betrifft. Weil inzwischen ist das österreichische Recht so, dass es ganz darauf ankommt, ob der Richter in der Früh mit seiner Frau gestritten hat oder sein Kind irgendwie ihm irgendeinen Blödsinn erzählt hat. Wenn er schlecht aufgelegt ist, lehnt er ab und wenn er gut aufgelehnt ist, nimmt das an. Und die Gesetzeslage ist inzwischen so, dass man alle Entscheidungen irgendwie rechtfertigen kann. Und das ist die eigentliche Katastrophe und das eigentliche Problem in dieser ganzen Problematik.
Auch ein Eindruck?
Ja, ich bin da noch beim Nachdenken, ob es wirklich so beliebig ist, ich hoffe nicht, aber es spricht viel dafür, dass es kennen sie viele professionelle Rechtsanwälte nicht mehr in der Rechtslage aus, das stimmt schon. Was mir dazu einfällt, ist, dass diese Dinge immer so vermischt und vermengt werden, ja? Und dass diesen Slogan, dass Europa eine Festung wird, ja? Das ist ja was, ich habe jetzt im Vorfeld, ist mir das nochmal eingefallen, weil Sie das ja zuerst gesagt haben mit den 1,20 Euro, ja? Also es geht 20 mal mehr Geld oder 20 mal so viel Geld in die Sicherung der europäischen Außengrenzen, als wie in die Integration oder die Flüchtlingssicherheit, ja?
Genau.
Also wenn man sich diese Programme anschaut, die europäischen Programme, dann weiß man natürlich auch, wo die Prioritäten liegen und wo die Schwerpunktsetzungen stattfinden. Ne? Und das Geld geht in Griechenland nicht dorthin, damit die Leute dort irgendwie verpflegt werden können und irgendwie ein Auskommen hätten, sondern das geht dorthin, dass man dort versucht, eine der letzten Lücken zu schließen. Ne? Dass dort irgendwie eine Mauer gebaut werden an diesem Fluss, wo die Leute aus der Türkei europäisches Gebiet betreten können. Ja? Das ist eine der letzten Möglichkeiten, die es überhaupt noch gibt. Das ist auch der Grund, warum dort so viele Leute jetzt ankommen. Ja. Der Rest kommt übers Meer, wenn er drüber kommt. Also tausende Menschen saufen da jedes Jahr ab bei dem Versuch, europäischen Boden zu betreten. Und das ist, glaube ich, auch was, was die Politik irgendwie macht, ne, dass das irgendwie schürt, dass man so das Gefühl hat, es muss sein. Wir müssen unsere Außengrenzen hochziehen, ja, weil die kommen und brennen uns nieder. Und diese Bilder hat es ja in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Ne. Das war das, was Sie gesagt haben mit Russland. Da kommen die Russen, wenn eine Ostöffnung aufmacht, dann kommen die Polen und die Rumänen und was weiß ich, welche Ängste da immer wieder geschürt werden. Ja. Und ich glaube, wir sollten irgendwie aufpassen, dass das auch bei uns nicht Fuß fassen kann, emotional, ja, dass diese Ängste irgendwie nicht da sind, weil wenn das wirklich eskaliert, das sieht man dann auch, wozu die Menschen bereit sind, ja. Weiß nicht, beim Herfahren habe ich das nochmal gehört über Rostock, diese Geschichte. Also, wo man dann losgeht auf Asylwerber, wo man sich dann fragt, wie hat das überhaupt möglich sein können, ne? Wie geht das überhaupt?
Das hat eine andere Erklärung. Das konnte sein, weil die DDR 40 Jahre lang ihre eigene Geschichte verleugnet hat. Ja. Weil in der DDR guten Deutschen und die bösen Nazis waren alle in Westdeutschland. Deswegen konnte das sein. Und als das alles zusammengebrochen ist, kam plötzlich alles hoch, was man einfach die ganze Zeit unter den Teppich gekehrt hat. Deswegen passiert das.
Und es gibt aber bei uns auch viel Ressentiments und vieles, was unter den Teppich gekehrt wird. Ne? Und das ist das, was ich als Bildungsauftrag wahrscheinlich auch für die Zivilgesellschaft noch sehe. Ne? Und diese Veranstaltungen, die zähle ich da auch dazu. Also es geht schon darum, dass man sich auseinandersetzt mit der Situation dieser Menschen und mit der Situation rund um Atom und mit den Rahmenbedingungen und warum was ist, wie es ist. Ja. Und ich glaube, da sage ich dann mir als Bildungsträger auch noch einiges zu machen in nächster Zeit.
Ja, was man auch sagen muss, ist, dass interessanterweise in Ländern, die nicht so wahnsinnig satt und vollgefressen sind, wie wir das sind, der Umgang manchmal schon ein anderer ist. Während des arabischen Frühlings, des sogenannten, sind Hunderttausende nach Tunesien geflüchtet aus Libyen, als es in Libyen drunter und drüber ging. Von denen sind, glaube ich, 60.000 insgesamt in Italien angekommen. Die Italiener haben geschrien, also das geht nicht, wir müssen alles dicht machen. Die Tunesier haben die durchgefüttert, obwohl sie selber nichts hatten. Und es war kein Problem. Und ich kenne das aus dem Kaukasus. Ingushetien ist eine Republik, das ist die Nachbarrepublik zu Tschetschenien. Die hat 400.000 Einwohner, das heißt, die hat genauso viele Einwohner, wie Grozny hatte. Und in der heißen Phase beider Kriege war fast die gesamte Bevölkerung, also soweit sie gelebt hat, sind die in Ingushetien gewesen. Die haben gelebt zum Teil in Hühnerställen und aber die Bevölkerung in Ingushetien hätte nie im Leben daran gedacht, die raufzuschmeißen. Die haben die mit durchgefüttert, klarerweise. Das heißt, das ist bei uns schon auch ein Problem, Sie haben völlig recht, das ist ein Problem der Zivilgesellschaft in den europäischen Ländern, die sich angewöhnt haben, unglaublich satt und unglaublich luxuriös zu leben, wenn man es vergleicht mit dem Rest der Welt, und die nicht bereit sind, auch nur ein Minimum an Abstrichen zu machen. Jetzt kommt die große Finanzkrise. Und in solchen Situationen sucht man außerdem auch noch einen Sündenbock. Und natürlich hat das mit den Grenzen dicht machen auch damit zu tun. Also wenn man kann sagen, naja, das, wir haben jetzt selber nichts und das wollen sie uns auch noch wegnehmen. Das ist so ein bisschen das, was da unterschwellig mitspielt. Und Politiker sind in der Regel nicht intelligenter als der Durchschnitt. Und benutzen die populistischen Geschichten, von denen sie sich erwarten, dass sie damit irgendwas erreichen können. Mhm. Und sie sind sehr kurzsichtig. Mhm. Also sie machen die Politik, die unsere Politiker heutzutage machen, geht von einer Wahl zur nächsten und nicht weiter. Und in einer Situation wie der, in der wir heute sind, braucht man Politiker mit einem etwas längeren Blick. Und die haben wir momentan leider nicht. Das sehe ich als eines der Hauptprobleme.
Ja, darf ich da kurz ein Klammer aufmachen? Also, das finde ich einfach nämlich so, dass ich einfach beobachte, ich möchte einfach das Wort jetzt Wahlen aufgreifen. Wirklich nach jeder Wahl in Österreich möchte ich mich wirklich in meinem Zimmer zusperren. Weil ich weiß, die erste Thematik wird wieder mal die Flüchtlinge sein. Ja. Die böse, böse Asylwerber. Ich denke einfach von einer Seite, das ist politisch wirklich ein gutes Geschäft.
Es ist ein sehr billiges Geschäft.
Sehr, 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 genau. Also es ist einfach im übertragenen Sinne sehr billiges und sehr gutes Geschäft. Mit dieser Thematik, ganz besonders in Österreich, man kann wirklich von mir aus Arbeitssuchenden bis zum Akademiker, vom Schwarzfahrenden bis zum Busfahrer. Man kann wirklich mit Menschen über stundenlang über diese Thematik reden. Und alle haben was zu sagen. Und alle wissen, wo der Schuh drückt. Und das ist sozusagen wirklich, ich vermisse in Österreich nämlich eine fachliche Wahl, wo man einfach weg von Ausländerthematik unter Anführungszeichen einfach eine Wahl hat. Das ist ein gutes Geschäft und ein gutes Geschäft aber auch für Rechtsberater. Also ich weiß das einfach, wenn ich zum Beispiel ein Asylverfahren habe, zu einem Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin gehe, muss ich mir ungefähr rechnen, ungefähr 5.000 bis 8.000 Euro. Menge Geld, wirklich Menge Geld pro Person. Und wenn ich noch dazu zwei Kinder habe, bitteschön, rechnen Sie das selber, also das ist extrem ein Vermögen für diese Menschen. Dass sie nicht einmal teilweise, ich weiß das einfach so von meiner Freundin wirklich, dass sie nicht einmal Geld haben für Wörterbücher. Haben das Geld nicht. Vor kurzem, viele Menschen glauben, viele Flüchtlinge glauben, haben Angst, wenn sie zu Bibliotheken gehen, brauchen sie ein österreichisches Visum. Dass wir Menschen sowas irgendwie mit der Angst erfüllt haben, dass sie sich nicht einmal zutrauen, die Flüchtlinge weg aus der Wohnung zu gehen. Zu einer Bibliothek gehen und dann einfach so dort ein bisschen lernen. Sie trauen sich nicht mehr. Und dann natürlich, man sollte das ein bisschen philosophieren, meiner Meinung nach. Woher kommt diese einheimische Xenophobie? Woher kommt es? Und was können wir dagegen tun? Was können wir, ich einfach mit meinen Flüchtlingen, also mit meinem Asylwerber, also die Freunde, die als Asylwerber jetzt in Deutschland oder in Österreich leben, die reden darüber, was können wir dagegen tun? Wie können wir diese Xenophobie wirklich aus dem Weg räumen? Und das ist präsent. Also das ist einfach ab und zu am Arbeitsmarkt präsent, ab und zu auf der Straße präsent, ab und zu aber auch beim Fortgehen präsent. In dieser Stadt, heute noch, jetzt noch, wenn ich mal als Asylwerber, ich habe schwarze Haare, ich kann nichts dafür. Ja, vielleicht das ist ein Systemfehler, keine Ahnung. Aber wenn ich mal als Asylwerber oder als so fremdaussehende Person noch immer in dieser Stadt zum Beispiel mit meinem österreichischen Freunden fortgehen will, ab und zu die gehen rein und ich darf nicht reingehen. Heute noch. Das ist noch präsent. Und natürlich frage ich mich, woher kommt diese Xenophobie? Also was sollte ich jetzt machen, dass ich einfach ganz simple, selbstverständliche Sachen, dass ich Rechte, dass ich bekomme. Also ich möchte das sagen, im Bildungsbereich es gibt, ja, und in der Politik es gibt Schwierigkeiten, ja, und aber auch auf der Straße es gibt ziemlich viele Schwierigkeiten.
Aber das hängt zusammen.
Bitte?
Das hängt zusammen.
Ja, 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 natürlich.
Und ihr müsst gar nichts machen, das müssen die Österreicher machen. Ja, die Xenophobie ist das Problem der Österreicher. Ich meine, es ist dein Problem, weil du angegriffen wirst. Aber in Wirklichkeit könnt ihr nichts tun. Das ist das, wir machen.
Ja, ich denke einfach, Frau Scholl, in diesem Fall wirklich Begegnung. Gegenüber der Xenophobie ist ein Heilmittel. Also das ist meine Meinung. Also ich einfach mich irrsinnig bemühe und dann einfach in Oberösterreich ganz besonders besuche ich die Schulen und dann rede ich mit Schülern, mit der Zukunft. Weil meiner Meinung nach, das sollte irgendwo anfangen. Wir sollten diese Begegnungen schaffen und da möchte ich natürlich als ehemaliger Flüchtling meinen Beitrag auch leisten. Und ich möchte mich einmischen. Also das ist auf jeden Fall, da ist ein Problem und ich möchte mich einmischen.
So, es sind ja so viele Fragen im Raum. Jetzt sozusagen wollen wir sie ergreifen. Wir haben hier vorne gleich eine Meldung. Danke.
Also weil die Frage gestellt wurde, was können wir tun, stellt sich auch die Frage, was können wir hier tun? Ich meine, natürlich kann man im Gespräch mit anderen auch versuchen, Einfluss zu nehmen. Wird wahrscheinlich relativ beschränkt sein. Was ich meine, was man tun könnte und was jetzt einige von uns schon machen, wir betreuen Flüchtlinge, die im Flüchtlingsheim in der Rudolfstraße sind, überwiegend Jugendliche, und also Kontaktpersonen. Also die werden dort auch betreut, aber also österreichische Kontaktpersonen, wir nennen das Amigo und Amiga. Und gerade die jungen Leute, die aus Afrika kommen und auch wo auch immer her, die brauchen doch Kontaktpersonen, dass sie sich integrieren können. Und wenn sie niemanden kennenlernen, irgendwer muss das Kennenlernen ja anstoßen. Wenn man nicht zufällig jemanden netten kennenlernt, dann steht man halt alleine da. Und die suchen noch immer Leute, und wenn sich jemand von ihnen sowas zutraut, dann bitte bei SOS Menschenrechte melden in der Rudolfstraße 64. Die suchen noch Leute. Ich betreue auch ein Mädchen aus Afrika. Und ja, ich finde das auch sehr nett. Es ist nett für mich, aber ich schaue auch, dass sie dann noch andere, also in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis, dass sie Leute kennenlernt, verschiedenen Alters, damit sie eben auch unsere Lebensweise kennenlernt, dass sie Deutsch üben kann, etc. Aber das wäre eine wenig aufwendige Sache, wo jeder etwas leisten könnte.
Danke. So, gibt es irgendjemanden, der noch konkrete Fragen hat oder Anregungen? Hier vorne, der Herr in der roten Hose, dann haben wir hier die Dame.
Ich reiß wieder bei meinem Mund auf. Also ich denke, dass in Österreich, dass es wirklich einen Selbsthass gibt. Da ist so viel nicht aufgearbeitetes. Wenn ich also meine Familie anschaue, diese Nazi-Gesinnung, des Nichtredens, Verschweigens, Ausstoßens, die gibt's immer noch. Aber massiv. So wie heute zu Lichtenhagen Rostock eine Expertin gesagt hat, sie meint, das ist ein ererbtes Trauma der nächsten Generation, die nichts weiß. Also wir müssen, glaube ich, ob es möglich ist, das brechen. Österreich ist keine Gesellschaft, die gern diskutiert. Da werden also geschwind Entscheidungen getroffen. Was ich erlebt habe mit Asylwerbern, wenn die keine Lobby haben, sind sie relativ arm. Sie sind weg wie nichts. Also, aber wenn man lästig ist und wenn man die Zeitungen einschaltet, was Sie gesagt haben, Frau Scholl, genau das ist es. Wir haben das gemacht bei einigen und die sind nach wie vor hier. Ich möchte ein paar ganz kleine Punkte noch. 1945 war ja Linz eine der Städte, die sehr arg zerbombt waren. Und da waren 53% Nicht-Linzer in diesem Linz, wenn man sich das vorstellt. Und jetzt haben wir 16% Ausländer in Linz und das ist ein Problem. Danke.
Danke auch. Wir hatten da vorne eine Meldung.
Wenn ich mich frage, was ich hier tun kann, dann möchte ich dieses Forum hier nützen. Wir sind befreundet mit einem Asylwerber, der inzwischen seit fast 9 Jahren hier in Österreich lebt, ursprünglich in Linz war, sich in eine Frau, auch eine afrikanische Frau, die aber die österreichische Staatsbürgerschaft hat, in Wien verliebt hat, diese Frau inzwischen geheiratet hat und sie haben inzwischen insgesamt 5 Kinder, eines davon behindert. Und ich frage mich einfach, was kann ich diesem wirklich tollen Menschen raten und wie kann ich ihn noch weiter unterstützen? Er hat noch keinen zweiten negativen Bescheid. Aber das kann natürlich jeden Tag passieren. Die Chancen sind relativ klein. dass dieser Mann mit seiner Familie hier bleiben kann. Mhm. Und ich bitte alle, die irgendetwas wissen, was wir tun könnten, um die Situation noch stabiler zu machen, um zu schauen, dass er wirklich da bleiben kann, mit welchem Titel immer, dass er die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen und seine Familie zu ernähren.
Also ich vermute,
dann sind wir froh um einen Hinweis.
Sind wahrscheinlich genug Leute da, vielleicht können Sie das dann im informellen Gespräch untereinander sozusagen irgendwie diskutieren.
Ja. Das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, mit dem, was ich tun kann, überall die Möglichkeit zu ergreifen, um Rat zu suchen und um Ideen zu kriegen. Danke.
Danke auch. Hier hinten ist noch jemand.
Ja, ich will da anschließen, was Sie vorher gesagt haben. Ich habe den Eindruck, dass man das gar nicht weiß. Also es würde schon sehr viel nützen, wenn ich wüsste, wie viele Asylwerber gibt es zum Beispiel in Oberösterreich, gibt es konkret in Linz und wie ist deren Situation. Weil was ich bemerke, ist schon, wenn die Dinge sehr konkret werden, also wenn es dann zu einem zugespitzten Fall kommt und zu einer Abschiebung kommt, dann wären ja doch diese Zivilgesellschaften aktiv. Das heißt, dann engagiert sich das Dorf, dann engagiert sich die Gemeinde, dann engagiert sich der Bürgermeister und, und. Und ich habe das Gefühl, also es funktioniert eher so, wenn die Leute konkret wissen, aha, das sind diese Leute und so geht man mit denen um. Und da ist das und das zu tun, dass sie heute eher bereit sind, sich politisch zu engagieren und etwas zu tun. Weil natürlich, umgekehrt, müsste auf der politischen Ebene unglaublich viel passieren. Aber da ist dann immer die Frage, wie bringt man die österreichische Politik dazu, dass sie einen Wandel in der Ausländerpolitik macht. Denn was Frau Scholl sagt, dass gerade diese 90er Jahre der Umbruch in der österreichischen Politik sind, erscheint mir so prägend zu sein, weil das zieht sich ja durch. Das zieht sich ja genauso durch in der gesamten anderen Politik. Also wenn Sie sich die heutige Finanzkrise anschauen, dann brauchen Sie nur zurückschauen, dass 1990 einfach die ökonomische Politik geändert wurde, ja. Genannt Neoliberalismus, das will ich gar nicht alles anführen, aber das ist ja genau der Zeitraum, wo sich das alles ändert. Und ich bin auch schon Pensionistin und ich habe auch den Eindruck, also was weiß ich habe 68 studiert, es ist alles schlechter geworden. Also es ist eine Zeit lang besser geworden, was solche Fragen anlangt, aber in den letzten 20 Jahren ist es massiv schlechter geworden. Und ich habe auch das Gefühl, das politische Engagement und meines inklusive natürlich, ist auch in dieser Zeit viel schlechter geworden. Und ich glaube, wir müssen zurück zu diesem politischen Engagement und vielleicht gelingt es am besten über diese konkreten Initiativen. Danke.
Ja. Sie haben natürlich vollkommen recht. In dem Augenblick, wo man die Leute persönlich kennt, ist man auch bereit, sich zu engagieren. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe im Lauf dieses vergangenen 1,5 Jahre, wo ich so durch Österreich gefahren bin mit dem Flüchtlingsbuch, war, dass in Gemeinden, wo keine Asylwerber sind und wo es keine Flüchtlinge gibt, die Ablehnung und die sollen gehen und wir können nicht alle nehmen und so wesentlich größer war als in den Gemeinden, wo man die Leute kannte. Das war wirklich eine ganz, ganz interessante und auch sehr deprimierende Geschichte. Andererseits, und es ist ja auch so, die Fälle, von denen man erfährt, die versucht man publik zu machen und sobald man irgendwie laut schreit, findet sich ja dann plötzlich auch eine Lösung. Also ich sage nur Arigona Zoge oder die Komani-Zwillinge. Das ist aber alle diese Geschichten, auch die in Röthi, sind eigentlich nur ein Beweis für die Willkür. Weil man hat sowohl die Zoges als auch die Komanis zurückgeholt gegen die Gesetze, die man gerade verabschiedet hatte. Das war eigentlich alles illegal, was man mit denen gemacht hat. Und das kann es nicht sein und dagegen muss man sich wehren. Ich finde, man muss sich dagegen wehren, dass man zuerst Gesetze macht, die nicht durchführbar sind eigentlich, die eigentlich gegen jede Moral und gegen jede Ethik und gegen alles verstößt, was es gibt. Und dann in Einzelfällen, wenn laut genug geschrien wird, setzt man die außer Kraft. Und es kann auch nicht sein, dass man nur Leute retten kann, wenn viele laut genug schreien, weil während wir einen retten, werden 5 andere abgeschoben. Ich denke da nur an die eine junge Frau, die die verschleppt wurde, die zur Prostitution gezwungen wurde, die sich nach langem Hin und Her entschlossen hat, zur Polizei zu gehen und als Dank dafür abgeschoben wurde. Und zwar dorthin zurück, wo die schon gewartet haben, die sie nämlich verschleppt hatten, um sie umzubringen. Und da gibt es ja viele solche Fälle. Und ich denke nur an Fälle, wo wir einfach zu spät kommen, wie ein georgisches Ehepaar, das aus dem südossetisch-georgischen Grenzgebiet kam, beide über 60, die Frau schwerst krank mit Diabetes und Parkinson und ich weiß nicht was noch alles. Und die wurden einfach abgeschoben, obwohl ganz klar war, dass denen mit dem Argument, sie könne auch in Georgien medizinisch behandelt werden. Und die haben überhaupt keine Chance und wir haben herumtelefoniert und die saßen aber schon im Flugzeug. Man hat, also das Problem ist eben, dass zum Beispiel, weil man weiß, dass wenn Kinder abgeschoben werden, die in die Schule gehen und daher Schulkollegen haben und daher ein gewisses Umfeld haben, wartet man jetzt auf die Sommerferien und schiebt sie dann, aber dann sind die Schulkollegen nicht da. Oder es gibt die ablehnenden Bescheide für Tschetschenen jetzt, sind jetzt an der Tagesordnung. Also solange die heiße Phase des Kriegs war, haben die Tschetschenen als Gruppe einen Aufenthaltsstatus gekriegt. Jetzt kriegen sie ihn nicht mehr. Angehängt an die Negativbescheide sind die Länderberichte, in denen genau drinsteht, was jetzt los ist und dass die nicht zurück können, weil sie wirklich in Lebensgefahr sind. Und dann steht drin, ja, im Allgemeinen stimmt das alles, was in dem Länderbericht steht, aber im konkreten Fall ist das alles gelogen. Und damit lehnt man ab und damit schiebt man die Leute wieder ab. Also mir geht's jetzt wirklich schon um die Willkür, die da herrscht. Und was man gegen die unternehmen kann, bin ich mir auch nicht so sicher. Wo sie sicher recht haben, ist, man muss, wann immer man irgendwas hört, muss man laut schreien. Außer die Leute sagen ausdrücklich, sie wollen es nicht. Weil es gibt natürlich auch die andere Variante, dass die Leute einfach weitergehen. Wenn sie merken, dass sie in Österreich in Gefahr sind, bevor sie sich zurückschieben lassen, versuchen sie es halt anderswo.
Und Sie? Ich gebe schnell.
Also ich sage, wenn der Willkür, das betrifft mich so, weil wenn ich jetzt Asylwerber bin, ich gestehe auch anderen, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Was haben denn so viele Österreicher gemacht? Sind ausgewandert nach Amerika, was nicht aus Asylwerber, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Aber sie als Asylwerber, sie sollen Deutsch sprechen. Und das finde ich so empörend für sie, wenn dann eine Anna Netrebko nur Englisch spricht und ist Österreicherin und jeder Sportler und alle. Und das finde ich, das ist einfach nicht in Ordnung.
Aber die Frau Netrebko findet den Herrn Putin sehr toll.
Da haben wir noch mal eine Meldung, bitte. Das Mikrofon, danke.
Das Mädchen aus Somalia, das ich betreue, habe ich ein paar Mal aufs Bundesasylamt begleitet und das ist besonders wichtig, dass man mit denen geht, weil die sich ziemlich alleine fühlen dort und vor allem, wenn sie nicht Deutsch sprechen. Ich meine, die hat ja das Glück, dass sie sehr gut Englisch spricht, eigentlich mit ihren 17 Jahren. Die war ja immer in der Schule. Also man darf auch nicht davon ausgehen, dass das alles Analphabeten sind. Und als ich sie kennenlernte, wurde sie schon zum zweiten Mal verhört. Das war aber bitte wirklich wie ein Verhör. Man fragt sich, was hat sie denn ausgefressen? Sie ist bloß ins Land gekommen, ohne Dokumente etc. Das zweite Mal, als ich mit ihr ging, gab es eine Sprachfeststellung. Das sah bitte so aus. Man wollte feststellen, ob die Angaben richtig sind, dass sie aus Zentralsomalia kommt und nicht irgendwo anders. Und zwar anhand der Sprache. Sie wurde mit einem Linguisten in Schweden verbunden, telefonisch. Und dem musste sie einige Fragen beantworten und der hätte dort feststellen sollen, ob sie wirklich aus der Gegend ist, wo sie behauptet. Ja? Dann habe ich zu der Beamtin gesagt, also bitte, ich bin selbst Philologin, das ist doch kein wissenschaftliches Verfahren und außerdem, mich haben sie immer für eine Müllviertlerin gehalten, obwohl ich keine bin. Also, ja, ich bin eben in Müllviertlern in die Schule gegangen, in Linz. Ne? Da treffen sich halt alle aus Oberösterreich und ich habe von denen was aufgeschnappt und die werden von mir was aufgeschnappt haben. Also wenn mich dann jemand so einstuft übers Telefon, dann sagen sie, du bist eine Müllviertlerin. Also das ist sowas von willkürlich Und diese Leute, die dort arbeiten, diese Referenten, die beneide ich natürlich auch nicht. Weil die müssen Gesetze ausführen, die de facto nicht ausführbar sind. Und da gehören wirklich die Gesetze auch geändert. Und einmal, und dann gehen wir immer wieder mal, rufe ich an, oder wir gehen wieder mal hin und fragen dort bei der Sekretärin, wie weit das Verfahren ist. Ja, es liegt eh schon auf dem Schreibtisch, das haben Sie schon vor 2 Monaten gesagt. Heute habe ich wieder angerufen, jetzt ist die Referentin krank, nächstes Mal ist sie wieder auf Schulung, und so geht das dahin.
Das Problem ist genau das. Das Problem ist, dass wir grundsätzlich den Leuten unterstellen, dass sie lügen und dass sie in betrügerischer Absicht hierher kommen. Das ist die Grundeinstellung. Mhm,
das stimmt,
und das ist das Hauptproblem.
Das ist richtig, ja.
Also dagegen, ich meine, dagegen muss man sich halt wehren. Und zwar ständig.
Ja, das ist auch etwas, was mir permanent auffällt. Ich sage, man vergegenwärtigt sich einfach viel zu wenig wirklich die Zahlen, die Relationen, und wenn man sich den Aufwand anschaut, den Österreich als Staat betreibt, um sozusagen ein paar Leute, die möglicherweise drunter stecken, die eventuell nicht ganz wahr die Wahrheit angeben, aber wen soll es wundern, dann ist es unglaublich, was der Apparat im Verhältnis verschlingt zu dem, um was wir da eigentlich reden. Und das ja, muss man ja einfach auch, mal klar machen.
Das ist total absurd. Ja? Neben allem anderen auch noch handfeste Interessen. Nicht umsonst hat das Innenministerium die Betreuung diesem unsäglichen Verein Menschenrechte überlassen. Das ist ein Business. Und sonst nichts. Denn es ist alles wurscht. Und das Gleiche gilt auf europäischer Ebene für die berühmte, irgendwie hasse ich dich so, dass ich vergessen habe, wie die heißen. Das sind die Frontex, ja. Das sind die, die sowohl die Abschiebeflüge betreiben, als auch die den Grenzschutz übertragen bekommen haben. Das ist einfach ein Business. Und da geht es um sehr, sehr viel Geld, das die Europäer ausgeben, statt es dafür auszugeben, dass man die Leute aufnimmt. Und ich wollte noch eines zu diesem unsäglichen Wort Integration sagen. Integration ist keine Einbahnstraße. Und diese ständige Forderung, die Leute sollen sich integrieren, steht mir wirklich bis hierher, weil unsere Gesellschaft ist überhaupt nicht bereit, sich zu integrieren. Das heißt, uns interessiert es nicht. Überlegen Sie sich, was es für einen Aufstand gegeben hat, wie es geheißen hat, man könnte in unseren Schulen vielleicht Türkisch unterrichten. Oder Gott behüte vielleicht die Sprachen der Nachbarländer, außer Italienisch in Kärnten und das auch nur in Kärnten. Es wird weder Slowenisch noch Tschechisch noch Ungarisch noch sonst was unterrichtet. Und warum eigentlich nicht? Also das mit der Integration ist eben so eine Sache.
Ja, ein paar kurze Bemerkungen zur Sprachsituation. Ich glaube, das, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, ist eine ganz wesentliche Erklärung dafür, warum man so leichtfertig davon redet, ach, die sollen doch schnell Deutsch lernen. Weil einfach in Österreich die wenigsten Leute Erfahrung damit haben, was es heißt, eine andere Sprache zu lernen.
Jawohl. Allen voran unsere Politiker.
Sehr gut. Aber damit möchte ich es nicht bewenden lassen. Wir nähern uns ja wahrscheinlich dem Ende. Ich möchte am Schluss doch oder gegen Ende eine positive Bemerkung auch machen über die Situation in Linz. Nachdem die Comini-Zwillinge abgeschoben werden sollten, hat ja die Frau Fechter einen Rückzieher gemacht und hat gesagt, na, eigentlich hätte das ja der Bürgermeister anders entscheiden können.
Ja, genau.
Daraufhin hat der Linzer Bürgermeister gesagt, aha, wir dürfen was. Da geht offensichtlich etwas doch im Gesetz, was man uns bisher immer verneint hat. Und die Stadt Linz hat daraufhin also ganz entschieden begonnen, sich dafür einzusetzen, dass alle Fälle, zumindest derjenigen, die schon jahrelang bei uns sind und auf ihr Verfahren warten und dann möglicherweise nach 8, 9, 10 Jahren einen negativen Bescheid bekommen, dass diese Leute wirklich gut betreut und unterstützt werden von der Stadt Linz. Das finde ich hat dafür einen eigenen Beamten abgestellt, der sich wirklich in hervorragender Weise darum kümmert. Also da haben Sabri und ich wirklich die besten Erfahrungen gemacht und auch in anderen Fällen inzwischen.
Ich finde, das sollte man nützen, erstens. Das ist der Herr Roskatterer im Magistrat, der sich da wirklich, also kann man nicht anders sagen, als hervorragend bemüht, jede Möglichkeit auszuloten, Entschuldigung, apropos Deutsch, jede Möglichkeit auszuloten, was im je konkreten Fall möglich ist, und er berät hingebungsvoll und genau und sehr, sehr gut. Und das sollte man nützen. Und generell ist hier in Linz inzwischen ein Klima der Unterstützung für Asylbewerber. Das möchte ich positiv bewerten. Bei allen Schwierigkeiten, ich also kann alles unterstreichen, was Sie gesagt haben, dort vorn und auch im Publikum. Ich teile das, jedes Mal überkommt mich das Entsetzen, wenn ich einzelne Fälle höre. Aber es gibt doch auch positive Trends und ich bin froh darüber.
Ja, ich würde das auch als inspirierendes Schlusswort vielleicht sehen. vielleicht die Adresse nochmal genau bekannt geben vom Herrn Roskatterer, glaube ich, was. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Wir werden jetzt am Ende sozusagen des offiziellen Teils, Sie können natürlich gerne noch bleiben, wir haben bis 22 Uhr geöffnet. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere, die eine oder andere Vortragende noch hier bleibt, vielleicht für das informelle Gespräch, bei persönlichen Fragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die rege Teilnahme und das Zuhören und würde Ihnen noch ganz kurz Veranstaltungen ankündigen, die kommen. Und zwar haben wir die nächsten drei Veranstaltungen im Kepler-Salon, sind sozusagen eine Kooperationsveranstaltung mit dem Bereich Sound Studies Campus von der Ars Electronica, die ja jetzt beginnt dann ab Donnerstag, wie ich meine. Und da starten wir am Donnerstag, den 30. August, mit dem ersten Vortrag in dieser Richtung zum Mittag bei Kepler. Ich weiß nicht, ob Sie diese Serie kennen. Man kann auch zum Mittags hierher kommen, eine Suppe essen und sich einen Vortrag anhören. Und dort werden dieses Mal befragt Herr Sam Auinger, der Sonic Sinker, wie er sich selber nennt, Komponist und Soundartist, und Peter Cusack, Klangkünstler und improvisierender Musiker. Also wenn Sie sich für Musik begeistern können, die eher experimentell ist, aber sehr, sehr gut, dann kommen Sie am Donnerstag her. Und am nächsten Sonntag haben wir eine philosophische Matinee. Was erzählt uns die Geschichte der auditiven Kultur? Mit Sabine Sanyo, die ist Gastprofessorin für Theorie und Geschichte der auditiven Kultur am Studiengang Sound Studies der Universität der Künste Berlin. Also all das hat mit Berlin zu tun, diese nächsten drei Vorträge. Wenn Sie es interessiert, kommen Sie vorbei, Donnerstag oder Sonntag und dann wieder am Montag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bis bald.